Hallo zusammen. Wir haben euch letztes Jahr versprochen, dass wir einmal über das Thema Tod reden.
Im 2020, weil es so schön symmetrisch ist.
Und das machen wir heute. Am Mik 3 ist Monika.
Am Mik 2 ist Danit.
Am Mik 1 ist der Kummerbär. Und ich klammere, es spielt überhaupt keine Rolle. 1, 2, 3. Wir sagen das einfach aus reiner Routine. Weil wenn wir falsch stöpseln, dann gehören dir auch nichts rechts. Und mir auch nicht.
Und gleich ist hübsch. 1, 2, 3.
Heute im Ponyhof.
Jenseits 2020. Symmetrisch. Wir gehen hin und her zwischen dem Hier und dem Dort. Wieso sind wir auf das gekommen mit dem Jenseits?
Wir sind darauf gekommen, weil es vielleicht nach dem Sterben noch etwas gibt. Aber eigentlich haben wir ja mal darüber reden, was denn der Tod mit uns macht und warum wir vielleicht auch so Angst haben davor.
Das war für mich einer der Hauptgründe, wieso ich in Pflege bin. Ich wollte unbedingt wissen, was dort passiert an diesem Übergang.
Echt jetzt? Das war deine Motivation, um Pflegefachfrau zu lernen, damit du könntest sehen, was dort geht, vom Leben ins Sterben.
Was dort passiert, ja.
Also was hast du denn wissen? Machen Sie die Augen zu? Was passiert im Stoffwechsel? Was hat dich interessiert?
Nicht so konkret. So, wie ist das? Was passiert dort? Ich habe so viel gelesen über Leute, die sterben, über Leute, die sich opfern für andere. Und habe mir viel überlegt als Kind, was ist denn, wenn ich nicht mehr bin? Was ist denn noch? Und kann ich mir vorstellen, wenn ich nicht mehr bin und bin dann in so ein Keder reingekommen und dann eigentlich denke, ich will schauen, wie das ist.
Wir haben also Sterben. Das ist der Prozess, wo man vom Leben weggeht, auf verschiedene Arten. Das ist ein grosses Thema, auf welche Art stirb ich. Und dann als zweites von drei haben wir den Tod, der Übergang vom Leben zum was immer. Und dort haben wir natürlich auch sehr viele Themen. Ab wann ist man denn klinisch tot? Was bestimmt die Gesellschaft in Sachen jetzt bist du hinüber? Und als drittes haben wir dann noch das Jenseits, wo natürlich Tür und Tor öffnet von nada nichts bis zu Himmel und Hölle.
Und auch das Jenseits kurzfristig und langfristig.
Zum Sterbeprozess, da ist ja etwas, wo in unserem Körper wirklich extrem etwas abgeht, bis wir dann am Schluss die Augen zumachen und unser Atem nicht mehr ist, wir nicht mehr schnaufen. Ich habe das erleben mit den Hunden. Wir haben die Schwiegermutter begleitet, die Zeit, bis sie gestorben ist. Sie war im Pflegeheim und wir sind sie regelmässig besuchen. Und unsere zwei Border Collies, die haben mega Freude gehabt, sie immer zu sehen. Die haben auch, solange sie gut weg war, eine schöne Beziehung miteinander gehabt. So haben die sich gefreut, sind dort rein und sind dann das Omi eigentlich begrüßen und aufgestiegen. Und sie hat auch immer Reaktion gezeigt darauf. Und am Schluss, wo es ganz am Ende zugegangen ist und ihre Kräfte wirklich geschwunden sind, haben die Hunde so Stress gehabt. Der eine Hund, der war voll geschuppert, der ist nur noch in Ecken hineingelegen. Der andere ist immer schmücken an ihr und die sind so nervös gewesen, dass wir wirklich gemerkt haben, jetzt geht ein anderer Stoffwechselprozess da ab. Man hat das richtig so spüren. Unglaublich eindrücklich gewesen.
Und die Sterbearten, das ist ein grosses, heimliches Thema für viele. Wenn du bestimmen könntest, auf einen kleinen Zettel schreibst du, wie würde ich sterben?
Wie willst du sterben? Wie willst du?
Die allermeisten Leute, die ich gefragt habe, sagen natürlich die sanfteste Methode im Schlaf. Interessanterweise sagen dann viele im Schlaf und dann würde ich es nicht wissen. Aber wenn ich einschlafe, passiert ja auch ein Mini-Sterben. Ich bin noch wach und dann döse ich und dann merke ich, es bumm, weg. Und dann wache ich irgendwann wieder auf. Und so sagen mir viele, so würde ich sterben. Es ist einfach ohne Aufwachen.
Du und du, die anderen.
Ja, und mein Ideal ist, dass ich so bewusst wie nur möglich sterbe, bei vollem wachem Bewusstsein. Und das heisst natürlich, die übelsten zwei Faktoren vom Sterbeprozess, die kennt ihr alle. Das eine ist, wenn es weh tut. Alles, was mit Schmerz verbunden ist, tut natürlich auch das Bewusstsein extrem einengen oder auslöschen, weil man ja Gott sei Dank Morphium bekommt. Und die zweite grosse Macht, die einem das Sterben verübeln kann, das ist die Angst. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, keine Angst, kein Weh, toll, dann wird es richtig interessant. So würde ich sterben.
Ich will sterben über so einen grossen Glassetopf. So einen riesen, was ist das, einen halben Liter Glasse? Ja, und dann da löffeln und dann so wohlig voll gegessen mit einem genug hohen Zuckerspiegel. Und dann über. Weißt du, wie schön?
Und dann über.
Ja, und dann über.
Also auch bewusst?
Ja, das ist aber so Genuss.
Genussvoll. Ja. Siehst du? Auch keine Angst, kein Weh, plus Genuss.
Und das gibt es. Ich habe ein paar Leute erlebt, die in dem
Essen gestorben sind.
Wachbewusstsein gestorben sind. Essen ist je nachdem etwas schwierig wegen dem Stoffwechsel, aber Schlotzen ist sicher möglich. Schlotzen ist schwäbisch und meint Suckele. Du kannst nicht mehr so grosse Mengen zu dir nehmen. Der Körper verabschiedet sich von dem. Und was Genuss ist, kann ändern. Eben, dass du dann vielleicht ein klassisches Stückchen zum Mund nimmst und das Suckele ist. Nicht mehr so reinhaust, sondern es braucht alles ein bisschen
länger.
Ja. Und das ist sehr schön. Das gibt so einen speziellen Raum mit einer Ruhe drin. In dem Moment, wo es passiert, sind die Fragen wie aufgelöst, weil in dem Erleben wird es ruhig. Die Fragen sind vorher und nachher, aber im Moment selber nicht.
Das ist natürlich der Idealzustand. Es kann dann plötzlich sein, dass du irgendeine schwere Krankheit hast, wo du dann überlegst, wie lange will ich da noch mitmachen und will ich dann vielleicht irgendwann mal selber bestimmen, wenn ich aus dieser Welt tritt.
Der Moment von Ruhe kam auch sehr kurzfristig. Das sind Leute, die noch sehr verbunden waren mit dem Leben. Die hatten noch Aufgaben, die so ein bisschen protestantisch. Die sind gebraucht worden noch von ihren Partner oder Partnerinnen. Die sind eingebettet, die sind nicht gerne gegangen. Und gleich aus dieser Ruhe gehen.
Ich glaube, irgendwann ist es für dich wichtig, dass du jetzt gehen darfst, weil es sonst nicht mehr zum Aushalten wäre oder die Angst zu gross ist, dass es dann noch viel schlimmer wird. Und das spürt man, glaube ich, schon bei den Leuten, die sterben und die man begleiten darf. Für die ist es irgendwann wie klar. Schwierig ist ja für die Leute rundherum. Ich denke das auch immer, wenn ich jetzt müsste sterben, müsste mich nicht falsch verstehen, ich hänge am Leben, ich habe noch viel vor, aber wäre das für mich nicht so schlimm. Ich merke ja das gar nicht. Aber wenn jemand in meinem Umfeld stirbt, wo mir sehr viel bedeutet, dann fehlt er mir schon wahnsinnig da auf Erde. Für die rundherum ist es schon traurig, einen Menschen loszulassen und die ganze Gemeinsamkeit nicht mehr können miteinander haben und nicht mehr physisch eine Ansprechperson haben.
Und darum ist, glaube ich, der Raum, wo die Fragen wie aufgelöst sind, so heilvoll. Nachher kommt die Wahnsinnstrauer, die einem wegspült, je nachdem, wie verbunden man war. Dass das aber möglich war im Übergang, das bleibt irgendwo auch zugänglich. Wenn man das nicht miterlebt hat, ist es schwieriger. Und es gibt dort auch sehr viel Witziges, gell? Es ist mal jemand gestorben, der auch noch sehr gerne gelebt hat. Und seine Partnerin ist dann gekommen und wir haben ihn dann zu vierten in die gleiche Halle gebracht. Und er war sehr ein humorvoller, bodenständiger Mann gewesen. Und dann bleibt der Lift stecken. Ich habe 10 Jahre im USC gearbeitet und ich habe das einmal erlebt. Und meine Kollegin, die viel älter und viel erfahrener war als ich, hat gesagt, hey, sowieso, hören Sie auf mit dem Seich. Und bang, der Lift ist wieder gefahren. Und wir haben schallend gelacht und die Frau hat ihren Mann geliebt. Es war nachher auch in grosser Trauer. Aber in dem Moment im Lift, wir haben so gelacht.
Die schönen Erinnerungen, die einen Menschen ausmachen, das ist das auch, was mich friedlich stimmt mit dem Tod. Die Leute, die gegangen sind, die mir viel bedeutet haben, die sind noch sehr fest in meinem Leben. Und ich habe immer das Gefühl, die sind irgendwo noch parkiert, respektive ihre Energie ist irgendwo parkiert. Ich laufe dann und denke, oh, jetzt hätte ich das Grosse gesagt oder mein Götti hätte gesagt oder wer auch immer dort ist, ich denke, fest an die Person und die Energie ist deutlich spürbar. Es ist so wie eine Kommunikation manchmal möglich, dass ich mir dann innerlich die Antworten selber geben kann, weil ich wüsste, wie die Person reagiert hat. Und so lange sind sie ja dann noch nicht wirklich weg.
Das ist bereits jetzt Jenseits, eine Variante vom Jenseits, die du beschreibst. Und ich hatte eine Kollegin, die nicht mehr lebt. Und sie hat genau das erzählt mit einer Tante, die sehr, wie sagt man, einen grünen Daumen hatte. Also immer, wenn sie die Kollegin im Garten war, sie hat sehr gerne im Garten geschafft und irgendwo nicht mehr weitergewusst hat mit irgendwelchen Pflanzen, dann hat sie die Stimme von dieser verstorbenen Tante gehört. Buchstäblich aus dem Jenseits. Sie hat gesagt, ich habe die gehört, wie eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, das muss ich jetzt so und so setzen oder da und da machen.
Und das hat sie wirklich gehört? Oder hat sie sich eingebildet?
Da sind wir jetzt in einem sehr grossen Gebiet. Wir haben keine objektiven Facts, wo man wissenschaftlich sagen könnte, Jenseits ist so und so. Ein Professor für Neuropsychologie, den ich kenne, der sagt ganz klar, es ist alles in deinem Kopf. Objektiv ist gar nichts. Da ist keine Stimme, du hörst schon eine Stimme, aber da ist niemand aussen. Da gibt es keine Ahnung, wo irgendwo aus einer Dimension etwas sagen. Das passiert alles in deinem Hirn. Das ist so die eine Extremposition. Und auf der anderen Seite haben wir eine grosse, lange Kultur und Tradition von zum Beispiel Medien, die mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen können, die dann mit denen redet oder die redet durch sie. Das gibt es alles auch. Habe ich zum Beispiel schon erlebt.
Du hast es erlebt. Mhm. Du hast einmal mit so jemandem geredet oder du hast ein Medium erlebt, oder?
Die Engländer sind ja da sehr gut. Eine alte Frau, so ein Medium, war auf Tournee in der Schweiz. Und da war unsere Mutter bereits ein Jahr gestorben. Etwa ein Jahr. Und dann ist meine Schwester, die ausgezeichnet Englisch kam, zu dem Medium gegangen. Und sie hat das eben alles aufgenommen und sie hat das alles erzählt. Also kann das Medium mit unserer Mutter Kontakt aufnehmen oder ist das einfach Charlatanerie? Die alte Frau, die Engländerin, hat also sich ein bisschen versenkt, wie sie das macht, wissen wir nicht genau. Und hat gesagt, ja, da meldet sich jemand. Hm. Und hat angefangen, unsere Mutter zu beschreiben. Also sie hat gar nichts gewusst, vorgängig. Sie hat unsere Mutter beschrieben. Meine Schwester war sehr skeptisch gewesen und man kann ja denken, ja, Telepathie und so. Das Medium schaut ja vielleicht ein bisschen in mein Hirn rein und dann sieht sie das Bild, das ich habe von der Mutter. Dann hat meine Schwester gesagt, ja, könnte sein. Und dann hat das Medium plötzlich so ein bisschen gekichert. Und was ist denn so Lustiges gewesen? Unsere Mutter aus dem Jenseits hat gedacht, ja, jetzt muss sie einen draufgeben, um gewisse Glaubwürdigkeit zu schaffen. Und sie hat durchs Medium gesagt, und das hat eben das Medium zum Kichern gebracht, sie sagt, sie täte sogar die Unterhose bügeln. Und das ist jetzt wirklich ziemlich schräg, weil tatsächlich ist das wahr, unsere Mutter hat völlig unnötigerweise auch Unterhose bügelt, wenn sie schon bügelt hat. Socken, glaube ich, auch noch. Und so kleine Details sind natürlich dann schon recht überzeugend. Und der ganze Rest, der dann gekommen ist, war interessant gewesen, ja.
Du glaubst daran, dass es Medien gibt, die das können, oder du glaubst, dass das fast jeder könnte?
Nein, ich glaube, vermutlich 8 von 10 Medien bin ich einig mit den Kritikern. Ist alles Mögliche, aber nicht Kontakt zum Jenseits. Nein, was ich wirklich glaube, und man muss halt sagen glauben, weil man es in dem Sinn nicht Fakt hat, die Energie, wo bleibt, das ist ja reine Physik. Die Energie an und für sich, die bleibt. Einfach die Form ist komplett weg. Mhm. Jetzt aber haben wir noch das Thema Bewusstsein. Und wenn wir ja wüssten, was Bewusstsein ist, könnte man das auch abhören. Ich glaube, wir wissen es eben nicht. Wir wissen nur, das Bewusstsein ist an den Körper gebunden. Jetzt, wenn jemand nicht mehr da ist, sagen die Leute, die das nicht glauben, okay, dann ist das Bewusstsein weg. Jetzt gibt es aber viele Beispiele, wo so ein Bewusstsein sich noch in irgendeiner Form meldet, wie zum Beispiel das, was du gesagt hast, auch nicht, dass der Lift stehen bleibt. Das sind dann die bis hin zu den Poltergeister und all dem, da gibt es ja auch unglaublich viele Beispiele. Zu den Spukschlössern, zu den Geistern und all dem. Ja, ich glaube, es ist möglich unter gewissen Umständen, dass das Bewusstsein in irgendeiner Form, die sich dann übersetzt, in Text, in Wort, in lustige Geschichten, tatsächlich noch da ist.
Dann glaubst du daran, dass man etwas, das jetzt ist oder wo in der Vergangenheit war, dass man dort dazu Kontakt aufnehmen kann? Glaubst du dann auch an die Voraussagung, also weißt, an die Vorhersagung?
Ich habe ja meine Dissertation über Wiedergeburt bei den Tibetern gemacht. Das System der Dalai Lamas, die Tulkus heissen, die Wiedergeborenen. Was ich jetzt glaube, nach allem, ist etwas viel Ungeheuerliches. Ich glaube, das geht ins Taoistische rein, dass alles eigentlich jetzt ist. Und das ist ein, dem sagen dann die Engländer, mind-blowing, das verblasen irgendwie alles Rationale. Ich glaube, dass Zeit nicht so ist, nicht so linear. Voraussage oder hinterher etwas. Ich glaube, es ist ein unfassbares Jetzt. Und dort kann man je nach Begabung zum Teil drinnen auf eine Art, wo dann halt eine Vorhersage ist. Oder eben ein Kontakt mit jemandem, der nicht mehr ist.
Aber es gibt ja dann die, die immer sagen, ich brauche einen Beweis.
Ja, ein Beweis. Ohne Beweis mache ich auch nichts.
Ja, dann müsste es ja gehen, dass du die Lottozahlen kannst vorhersagen.
Ja, das theoretisch eben schon. Und darum jemand, der mir sagt, ich kann einen Kurs bei ihr oder bei ihm machen, zum Vorhersagen machen, finde ich auch. Denn vor allem, wenn es dann sehr teuer ist, der Kurs, denke ich, da mach doch die Lottozahlen und dann kannst du den Kurs gratis geben. Also, ja, ist doch wahr. Also dort bin ich dann auch extrem kritisch.
Situativ glaube ich total dran. Es gibt wirklich Sachen, wo du musst sagen, ui, das hätte jetzt jemand nicht können wissen oder das ist jetzt ganz, ganz spezielles Schicksal oder Zufall oder etwas, was dich wirklich dann berührt, dass du das Gefühl hast, da hat jemand arrangiert.
Ja, und gerade bei diesen Wiedergeburten ist es ja auch so, da geht es um viel Geld, da erbt einer, ja, für Anführungszeichen, erbt der ganze Ländereien und das Kloster und alles. Da spielen natürlich viele mit und sagen, ja, mein Kleiner, das ist ja leider wieder ein voll machistisches Ding. Mein Kleiner ist jetzt so ein Tulku, ein Wiedergeborener. Und für das haben die Tibeter ein ziemlich hartes System von Auswahl, um die Kandidaten zu prüfen. Und das hat mich immer sehr interessiert, wie sie das machen. Es schließt nicht aus, dass es auch solche gibt, die nicht echt sind. Und die ich gesehen habe, sind wirklich geprüft worden und ausgewählt als die tatsächlichen Wiedergeborene von einem Vorgänger. Und wir reden da nicht von genetisch irgendetwas. Es ist ein völlig neues Menschenwesen.
Aber ein Menschenwesen, nicht eine Ameise.
Ja. Weil wenn es eine Ameise wäre oder sonst ein Tier, dann würde man es nicht finden. Und wenn man es würde finden, würde es einem nicht viel bringen.
Ich habe eben immer daran geglaubt, früher noch, oder wollte daran glauben, dass ich wiedergeboren werde, dass alle in mir werden wiedergeboren und besser. Wenn du einigermaßen ein gerader Mensch bist, dann wirst du auch noch ein besser wieder, kommst eine neue Gestalt über. Und dann habe ich mein Karma gelesen und dann habe ich gedacht, oh nein, du, aber also die Option ist, dass du als Ameise wiederkommst. Dann glaube ich jetzt eben doch nicht mehr daran. Das ändert jetzt bei mir immer so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wohin das denn dann noch führt. Ich glaube aber schon, wenn ich gestorben bin, dann bin ich irgendwie so in einer Zwischenwelt. An das möchte ich einfach glauben, weil es mir dann die Angst nimmt vor dem Sterben. Da habe ich das Gefühl, ich bin einmal dort, vielleicht kann ich auch noch irgendwie Seelen treffen, die mir lieb waren, Begegnungen, die mir wehtun haben, weil ich sie haben müssen loslassen musste. Und dann bin ich aber irgendwo und dort ist einfach schön und ruhig. Das ist so ein bisschen meine Vorstellung.
Mir tut es leid, dass wir so beschränkt sind als Menschen. Die Astrophysiker und die Mikrobiologen sagen, wir wissen ungefähr 3% von 100%. Das ist einfach verschwindend wenig. Und in diesen 97% ist so viel möglich, was wir einfach nicht sehen. Wir haben wie einen indirekten Zugang zu all dem. Darum würde ich nichts ausschliessen und ich würde mich aber auf nichts einschauen, was uns einschränkt, was sagt, so ist es. Es ist sicher keine menschliche Logik. Wenn man schon nur mal schaut, wie eine Zelle funktioniert, ist das so abartig schön. Nie könnte das ein Menschenwesen erfinden. Und denke ich, der Rest ist auch extrem offen. Und dann suche ich die schönen Bilder. In der schamanistischen Linie gibt es Schamanen, die hin und her gehen zwischen den verschiedenen Welten. Auch jetzt jenseits, häufig in einer anderen Form, nicht in der Menschenform, in einer Tierform.
Und an was glaubst du denn? Also jetzt für dich? Oder an was willst du glauben?
Ich bin dann eher formlos unterwegs. Ich durfte Leute begleiten in Tod und die Zeit nachher, die paar wenigen Stunden nachher, bis sie zum Spital draußen sind. Wenn immer ich das mache, wer immer das macht, was ich kenne, landet man mitten im Leben. Dann ist die Frage, wie lebe ich? Das ist interessant. Es ist dann nicht mehr so die Frage, was glaube ich, was dort passiert, jetzt abgesehen vom Körperlichen, sondern immer ist mir dann, was macht unser Leben schön? Und dem gehe ich dann entlang. Was macht unser Leben schön? Und ich gehe davon aus, dass in dem Übergang, was man beim Steve Jobs sagt, so wow, dort ist etwas. Aber sicher nicht so, wie wir es uns vorstellen, weil wir ja an die Form gebunden sind. Es muss etwas ganz, 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 ganz anders sein. Und eben nicht vorstellbar.
Du glaubst, du bist unterwegs dann noch formlos?
Ich weiss nicht, ob als ich, aber dort ist wie noch etwas.
Das ist für mich auch das Überzeugendste, die berühmte letzte Wort. Was ein gemeinsamer Nenner ist von vielen, die auch Nahtoderlebnisse hatten, abgesehen von den beschreibbaren Sachen wie Licht oder nicht Licht, die meisten, die sich daran erinnern können, haben ein Wort gebraucht. Anders. Es ist anders.
Und für meinen Glauben in dieser Welt brauche ich etwas Persönliches. Das komme ich nicht formlos. Also dort bin ich mit einem persönlichen Gott unterwegs. Und ich weiss, das ist eine menschliche Krücke, weil ich das Formlose nicht komme in einer Beziehung.
Moment, wie jetzt? Wie meinst du das?
Wenn ich dann im Leben bin, für die 97%, die ich nicht weiss, brauche ich den Glauben, dass ich in etwas Grösserem eingefädelt bin, dass es etwas Grösseres Ganzes gibt, das uns umfängt und führt. Und das ist für mich etwas Persönliches, weil ich sonst nicht in Kontakt kann sein kann. Ein Gott. So. Und es geht darum, wie lebe ich. Wenn ich dann schon in dieser Form bin, gehe ich den Wöhli entlang. Resonanz und Wöhli.
Bei dir sieht man ja das sehr nah und nicht so massiv, wie wenn ein Mensch vor einem, neben einem stirbt. Wie natürlich dass das auch ist. Wie selbstverständlich.
Bei einem Tier, wie selbstverständlich, dass der Tod ist?
Ja.
Hast du das schon mal gesehen? Ein Tier, das selbstverständlich stirbt?
Einfach stirbt. Und das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist, ein Chirurg hat mir gesagt, bei kleinen Kindern, wenn du sie in eine Narkose tust, vor der Operation, und ein Unerfahrener lupft sie auf, der verschrickt es tot, der denkt, das Kind ist weg. Weil die sind so entspannt, die lassen einfach gehen. Offenbar Erwachsene, auch in Vollnarkose, haben immer noch eine gewisse Tonus, die Entspannung drin. Kinder sind das Beispiel, aber ich habe nie ein Kind gesehen sterben. Aber bei dir, sie sind einfach da und dann sind sie nicht mehr da.
Darum dort finde ich es dann schwierig, wenn man entscheiden muss, wann ist ein guter Moment, um sie zu töten.
Ja.
Man sagt dann so sanft einschläfern.
Nicht jedes Tier geht dann einfach gern. Und da gibt es dann solche, die du siehst, die würden schon am Leben hängen.
Ich habe es nicht gemeint, dass jetzt das generell so wahr ist, sondern umgekehrt, dass du bei einem Tier besser kannst sehen, wie natürlich und selbstverständlich der Tod ist. Man könnte es auch bei einem Menschen sehen, der gut geht, aber das ist eben dann wirklich selten, weil wir ja nicht mehr mit Sterbenden so zusammen sind in unserer Kultur.
Ich habe mal auf so einer Safari in Botswana gesehen, wie ein Büffel stirbt. Und der ist einfach gestorben und der Guide bei uns, der hat den angehalten. Und grauenhaft, grauenhaft, wenn so ein Büffel zuckt und bis dann der, weißt, wirklich erschlafft war. Für mich war das ein ganz, ganz ein schlimmes Erlebnis. Es ist wahrscheinlich schon auch normal, dass die Muskeln dann noch zucken und nachzucken, bis dann irgendwann mal einfach alles ruhig ist und erschlafft ist. Aber ich kann dort nicht sagen, ist das für ihn jetzt ganz natürlich gewesen oder nicht. Aber für mich zum Zuschauen, der das noch nie gesehen hat, das hat mich grauenvoll getäuscht.
Dort hoffe ich immer auf die Gnade vom Adrenalin, dass du so geflutet bist, dass es von außen schrecklich aussieht und im Erleben okay ist.
Das ist zum Glück nicht nur möglich, sondern sehr, sehr häufig. Und das habe ich von verschiedenen Leuten schon gehört. Was man sieht, wie jemand stirbt, ist nicht zwingend, wie es die Person erlebt. Es gibt Leute, die wirken ganz ruhig und entspannt und haben furchtbare innere Kämpfe. Und umgekehrt gibt es Menschen, wo man denkt, das ist jetzt ein übler Todeskampf von denen, die man halt weiss, die nochmal zurückgekommen sind, ist dann sehr oft überhaupt nicht so, wie es von außen aussieht. Mhm. Zum Beispiel in einem anaphylaktischen Schock, was dich komplett wegtätscht, aber du bist bei Bewusstsein, noch eine Weile, und das sieht nicht schön aus für Aussenstehende. Gar nicht, weil die sehen dich sterben. Aber innen ist unglaublich ruhig, entspannt und irgendwie humorvoll. Irgendwie nicht gerade witzig, aber total locker. Und der Arzt ist am Morgen um 3 gekommen, total nervös, die Venen gesucht, um das Antihistamin reinzuklopfen. Das ist das Einzige, was er im Moment machen kann. Und ich konnte nicht reden, ich konnte mich auch nicht bewegen, aber ich habe glasklar gedacht, jö, nimm es easy, Doc. Wir haben Zeit, die Venen, die findest du, nur kein Stress. Und von außen hat man mir gesagt, wow, du, gar nicht schön.
Von was hast du so einen Schock bekommen?
Vermutlich von Steinpilzen. Also ein allergischer Superschock. Ja, es ist einmal nie ganz klar, was alles mitspielt. Man sollte nicht voreilig sagen, so ist es.
Mhm.
Und alles, was wohl ist und gut tut, Palliative Care, wo lindert, das finde ich ist gut, auch wenn das ein Himmel ist oder irgendein lustiges Konstrukt, ist alles okay. Aber wenn man daraus nachher so ist es macht, nein, das finde ich dann gar nicht cool.
Du kannst dir ja immer wieder neu vorstellen, oder? Als junger Mensch wollte ich unbedingt wieder wiederkommen, jetzt geht nicht. Und dann kannst du eben noch ein bisschen zurechtbüscheln und sagen, nein, ich gehe dort, wo es ruhig ist, oder ich will lieber in den Himmel, oder ich gehe lieber in die Hölle, dort geht ein bisschen etwas. Jetzt kannst du dir in deinen Gedanken aussuchen, wo es dir wohl ist, wenn dir das hilft, dass du am Schluss weniger Angst hast und das Leben besser kannst geniessen und sagen, ich gehe jetzt lustvoll durchs Leben, weil irgendwann wird es ein Jenseits geben und vorher der nötige Prozess dazu.
Und vor den Gedanken zum Jenseits kommt ja der Sterbeprozess. Und dort empfehle ich allen, die über 45 sind, sie sollen täglich eine kleine Sterbemeditation machen. Und dann gibt es gewisse, die sagen, mein Gott, so morbide Mist. Aber ich hatte auch schon Junge, wo ich das so ein bisschen flapsig sage, ja, wenn du dann mal 40 plus bist. Haben schon Junge gesagt, ich habe schon mit 15 etwas erlebt und seitdem denke ich sehr oft an den Tod. Wie stirbt man? Wie will ich sterben? Was ist der Tod? Und Jenseits, okay, beim Jenseits haben wir dann eben all die Optionen, die man nicht weiss. Aber dass es sich lohnt, eine Sterbemeditation zu machen, das haben natürlich nicht nur die Samurai gemacht, die jeden Tag haben damit rechnen, dass es wegtätscht. Das macht auch der Dalai Lama. Das machen sehr viele Leute auf dem Planeten. Das ist gar nicht morbid, dass man ein bisschen so, okay, alles ist endlich.
Wie machst du denn die Sterbemeditation? Was tust du visualisieren oder was machst du da drin? Wie du stirbst, wie du dich selber kannst abstellen? Wie
es ist total verschieden, je nach Typ. Ich habe einen Apotheker kennt, der etwa 40 war. Wir haben jemanden geredet und er hat überhaupt nichts mit ESO und so Zeug. Dann ist sein Vater gestorben, der ursprünglich die Apotheke gegründet hat. Eine Woche später habe ich, glaube ich, den Jungen gesehen in der Apotheke und dann sagt er zu mir, seit mein Vater gestorben ist, ist für mich etwas total klar geworden. Alles, was ich mache, ist endlich. Und es hat meine ganze Perspektive verändert. Das meine ich eigentlich mit Sterbemeditation. Man muss nicht etwas Bestimmtes visualisieren oder ein Mantra beten oder in eine Yoga-Position. Das kann man machen. Aber eigentlich geht es darum, dass man eine Perspektive hat, wo man sagt, alles, was ich mache, ist relativ im Hinblick auf das Ende. Und dann gibt es nicht etwas Morbides, sondern etwas Gescheites. Weil dann überlegt man sich ein bisschen etwas, ob sich das lohnt, ob das sinnvoll ist. So meine ich es.
Und die einen stellen sich vor, wie sie nebenan sitzen oder liegen und den letzten Atemzug machen, das letzte Mal ausschnaufen, was dann passiert, wo sie hier sind, wenn sie verbrannt werden oder wenn sie vergraben werden, wie dann mit der Zeit die Maden und Flüge haben, bis zum Skelett und bis das Skelett aufgefällt. Das ist für viele eine gebige Form, weil es so vorstellbar ist. Und während dieser Vorstellung meldet sich ja dann viel Gefühl von und die Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen, also dass man mit denen nichts macht und sitzen bleibt, ist dann in dem Sinn, ist dann was?
Ist eine super Sterbemeditation, die tausende von Jahren zurückgeht, die Friedhofmeditationen von den Yogi und so, das ist, ja.
Und ich mache das nicht.
Nein, das mache ich auch nicht. Ich finde es so wirklich krass, wenn ich mir da jetzt überlege. Zuerst wollte ich nicht verbrennt werden, dass ich ja dann wieder kommen kann. Dann wollte ich in einen Sarg.
Ja.
Und nachher habe ich einmal so eine Solarium-Erfahrung gemacht und gemerkt, dass ich so Platzangst hatte. Dann dachte ich, dass so ein Sarg geht für mich gar nicht. Und dann hat das geschwappt, dass ich Angst bekomme, dass ich in dem Sarg dann noch würde leben. Oder weißt du, dass ich nicht rauskomme. Mhm. Und dann habe ich wieder gedacht, ah nein, dann ist verbrennt gleich wieder besser. Ich bin da noch unschlüssig. Vielleicht sollte ich immer ein bisschen darüber meditieren und das wieder ändern, dass ich dann das irgendwann mal niederschreiben kann, wie ich denn das gerne hätte.
Und viele lassen sich in Sargen Funken, Klingeln installieren für genau den Fall, dass sie nach 3 Tagen und zu vielen Ritualen gehört auch, dass man nicht sofort vergraben wird. In heissen Ländern ist die Regel, dass man sofort vergraben wird.
Darum habe ich immer das Hundegutzli im Sack, weil wenn denn ich dort wäre, ein Hund würde mich finden.
Ja. Und die Ängste, die dann eben aufsteigen, da kann man sehr viel über sich selber erfahren, nicht in Bezug auf den Tod und nicht im Hinblick aufs Sterben, sondern aufs Leben. Was ist denn das? Die Angst? Wo habe ich denn die im Leben und wo behindert mich die im Leben? Das ist dann eine interessante, sinnvolle Frage.
Gut, ich keine Sterbemeditation, ich eine Lebensmeditation.
Ja, es wird automatisch zu einer Meditation über, wie will ich eigentlich leben? Was macht Sinn? So wie der Apotheker gesagt hat, oder seit mein Vater tot ist, ist meine Apotheke, ich sehe es mit total anderen Augen. Wie wenn er voran nicht gewusst hätte, was er natürlich hat. Rational hätte er schon gewusst, dass er stirbt. Aber erst durch den Tod vom Vater, der eben in der Apotheke auch immer war, ist für ihn die genau gleiche Umgebung zu einer Sterbemeditation geworden.
Und ich will verbrannt werden und keinen Parkplatz in einem Friedhof.
Ja, ein Parkplatz. Ein Parkplatz wäre ja noch cool, oder? Für die Zurückbleibenden ist es schön, wenn sie wissen, was der Verstorbene sich gewünscht hätte. Das macht es einfacher für sie, eine Beerdigung oder das Abschiedsritual zu organisieren. Wenn du nicht weißt, bist du immer so ein bisschen, ist jetzt da richtig? Und doch muss es ja für dich auch stimmen, wenn du jetzt unbedingt musst immer auf das Grab gehen und schauen, dass das Grab gepflegt ist. Da kann ja dann auch eine riesige Last sein.
Mhm. Und auch für die, die wirklich sagen, nach dem Tod ist alles fertig, nichts mehr, die bleiben ja auch zurück. Das sind ja auch Hinterbliebene, wenn ihnen jemand, den sie lieben, stirbt. Auch die müssen ja mit dem umgehen. Egal, ob es für sie kein Jenseits gibt, sie müssen mit der Trauer umgehen, sie müssen mit dem Verlust umgehen. Und irgendwie müssen sie sich auch im Hirn zurechtbüscheln. Was denn jetzt, wo ist denn jetzt mein Vater, was ist denn jetzt mit meiner Mutter?
Ja, und das kommen ja auch Fragen von den Enkeln oder von den Kindern. Wo ist denn jetzt der Opa? Und dann musst du ihnen schon mal sagen, jenseits von Eden.
Ich finde, das englische Beyond ist so schön und so unübersetzbar. Das Beyond, jenseits greift eigentlich zu kurz. Man denkt einfach dort hin. Es ist natürlich an einem ganz anderen Ort.
Wobei jenseits schon auch eine andere Welt ist. Jenseitig, das ist etwas, was du dir in dieser Welt nicht vorstellen kannst. Es muss wie eine neue Welt sein.
Darum auch jenseits von Gut und Böse, da gilt nicht unsere Regeln. Auf dem Ponyhof haben wir gesagt, jenseitig ist meistens ein Verhalten, das unerwünscht ist. Hey, das ist jetzt jenseitig, heisst, mach es anders.
Gib mir keine Spuren für etwas, das ich ja gar nicht schneller kann, zum Beispiel.
Und auf dem Ponyhof wird gestorben, es gibt Tote und ob es ein Jenseits gibt für Pony, ich weiß es nicht.
Und wenn ein Tier stirbt, ist das sehr, sehr speziell. Wenn man mit dem Tier verbunden war, kann das auch mit einer grossen Trauer verbunden sein, die wenig Verständnis bekommt in unserer Kultur.
Ja. Ausser von Leuten, die das schon erlebt haben und die selber mit dir sehr eng sind. Die wissen schon, was das bedeutet.
Darum denken daran. Der Ponyhof vom Leben bis ins Jenseits.
und wieder zurück.